Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder das Vergnügen, einen weiblichen Gast hier bei mir in der Show am Start zu haben, und zwar die Bundesvizeministerin. Also erstmal mega stabiler Name, Pau. Aus Instagram auf jeden Fall so übernommen. In Realität heißt die liebe Julia Klenkler.
Und Julie, nicht Julia. Julie. Das ist ein sehr häufiger Fehler, aber ist nicht schlimm.
Stabil, siehst du, gerade eben haben wir noch off-air drüber gesprochen, wie man den Nachnamen ausspricht, dass ich da keinen Fehler mache, und dann verkacke ich einfach den Vornamen. Stabil. Yes, an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass du hier mit am Start bist. Ich habe richtig Bock auf die Folge. Ich denke, das wird eine coole Folge werden, die Leute auch nochmal so ein bisschen weg von dem Bodybuilding-Content bringt, sondern heute reden wir ein bisschen mehr über Powerlifting und Allgemeinkraftsport. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier mit am Start bist. Ja, Julie, stell dich doch gerne mal den Leuten vor, wer du bist, was du so machst, wo du herkommst. Einfach so ein paar persönliche Informationen über dich.
Ja. Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Also hat mich echt gefreut. Ich kenne deinen Content ja auch schon und wir sind jetzt auch Teamkollegen. Daher habe ich dich schon mal so ein bisschen gesehen auf Instagram und vor allem auch über die Sophie, was ja so meine einzige Verbindung zum Bodybuilding irgendwie ist. Genau,
Sophie,
aber
liebe Grüße an der Stelle.
Ja,
wenn
genau.
Wenn du das hörst, du verbindest die beiden Welten.
Auf jeden Fall. Und ja, genau. Also ich bin Julie, ich bin, musste ich kurz überlegen, wie alt ich bin, 29 schon. Und
geht es dir auch so, dass du nie weißt, wie alt du bist? Also so, ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Podcasts gemacht, in denen ich mein Alter einfach verkackt habe, ne? Mein erstes YouTube-Video, in dem ich mich vorgestellt habe, habe ich mich einmal mit 23, einmal mit 24 vorgestellt.
Im gleichen Video. So bis 25 habe ich noch mitgezählt und irgendwie ab jetzt, ich meine, klar, so 30 wird nochmal so ein Ding werden, aber so alles dazwischen ist halt eine Suppe, deswegen ist es mir auch egal.
Ja,
aber ungefähr. Ja, genau.
Ja, ab 30 kann man sich, glaube ich, behalten wieder. Dann ist wieder so ein Meilenstein gesetzt, so, und dann genau, kann man nochmal neu anfangen zu zählen.
Dann sagst du einfach immer bis 30.
Ja.
Genau, aber noch geil, bin ich 29. Und genau, mache Powerlifting, also nicht hauptberuflich, das mache ich natürlich nur nebenher. Hauptberuflich bin ich in der Handelsbranche tätig und bin da Data Specialist und genau, mache also beruflich was ganz anderes und hobbymäßig so ein bisschen Instagram und eben meinen Sport nebenher. Und ja, mache Powerlifting jetzt seit 3 Jahren und bin 2-mal deutsche Vizemeisterin geworden in meiner Gewichtsklasse bis 57 Kilo und ja, genau.
In bin die welchem Verband startest du? Das ist ein offizieller Name, ja?
Ja, das ist klar. Ich werde so oft damit angesprochen, das ist echt witzig. Also ich mag den Namen auch nach wie vor noch. Ja, ich starte im BVDK. Das ist der deutsche Verband, der IPF angeschlossen ist, also International Powerlifting Federation. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, das ist so der größte Powerlifting-Verband weltweit, die IPF, und es ist halt vor allem der größte Tested-Verband, den es gibt. Also es ist
ich
natural.
Ich glaube, das ist eher so ausschlaggebend. Jetzt kommen einige wieder an und sagen, ich war ja in letzter Zeit ein paar Mal in Rep 1 zu sehen, ne?
Ja.
Da wird ja auch immer der Titel so richtig deklariert mit natural, ne? Und im Video soll ich mich halt vorstellen und ich sage halt, ich starte bei der GmbF, im Naturalverband, ne? Und dann schreiben so irgendwelche Affen wieder drunter, warum muss man denn betonen, dass man natural ist? Ja, warum sollte man es denn nicht betonen?
Ne? Ja, vor allem gerade im Bodybuilding, also.
Es ist so, hä? Da steckt doch bestimmt eine Lüge hinten dran. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, es ist so doof, also wirklich. Ja, IPF, denke ich auch, größter weltweiter Powerlifting-Verband, den ich so kenne. Was gibt es noch so für Verbände? Kleinere vielleicht?
Also es gibt auch den, oh Gott, jetzt muss ich es zusammenbekommen, GDFPF. Das ist German Drug Free Powerlifting Federation, genau. Und dann eben auch entsprechend die WDFPF, also für dann weltweit. Die sind aber wirklich sehr klein. Also ich weiß, dass die in Deutschland für so gerade so eine niedrigere Gewichtsklasse wie meine, da gibt es dann eine Starterin oder so. Und weltweit bist du dann auch teilweise zu zweit oder zu dritt bei den Frauen in einer Gewichtsklasse. Das ist halt schade, weil ich finde das Konzept echt gut. Also die haben noch mal krasseres Testing. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt von der NADA getestet wird. Also bei uns wird ja von der NADA getestet. Mhm. Und bei denen ist das, glaube ich, nochmal privat organisiert nach strengeren Richtlinien. Und dann haben die noch so Vorschriften, wie dass du zum Beispiel nicht mit Sleeves beugen darfst und so. Also dass okay. Raw wirklich näher an Raw dran ist, als es bei uns ist. Mhm. Und also für den Kontext, Raw Powerlifting ist so das, wo man sich nicht in so krasse Kompressionssachen zwängt. Das ist Equipped Powerlifting, das ist so gesehen ein anderer Sport in unserem Verband.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch die großen Verbände, die halt untested sind. Boah, ich kenne die ganzen Namen ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, ist auch, wäre auch mehr so interessehalber jetzt mal gewesen bei mir. Natural Bodybuilding zum Beispiel ist das auch so. Ja, auf jeden Fall gibt es die DFAC, es gibt ein WMBF und es gibt eine, ja, INBA, PNBA. Also es gibt irgendwie drei Verbände und es ist eigentlich schade, weil überall gibt es halt eben super Athleten drin und irgendwie wäre es ja cooler, wenn einfach ein Verband so über allem stehen würde, ne?
Ja.
Also so, das fände ich persönlich eigentlich deutlich besser, ist aber leider nicht der Fall. Jo, und dementsprechend ist es leider auch im Powerlifting so. Ich glaube, das wird sich auch nie mehr ändern, leider.
Ja, ja, also du hast das natürlich immer jetzt, dass sich irgendwie, dass Leute dann sagen, nee, bei uns im Verband, wir machen irgendwas sehr viel besser, deswegen wollen wir uns da nicht anschließen oder so. Ne? Das hast du immer. Beim Powerlifting ist es schon so, dass zumindest so die naturale Leistungselite sich in der IPF auf jeden Fall versammelt. Mhm. Also, ich meine, ne, ich weiß jetzt nicht von jedem einzelnen Athleten oder so, aber es ist schon so, dass die meisten wirklich bekannten Leistungsträger bei der IPF starten.
Ja, ja. Also das, was man auch aus dem amerikanischen Raum so sieht, also ich will nicht wissen, ob die anderen noch irgendwie besser sein können, weil da sind schon ein paar Elite-Athleten drin. Ich weiß, dass beim Powerlifting bei den Männern, zum Beispiel in Amerika, auch das Niveau ultra krass ist. Also wenn du hier so deutscher Meister bist oder was, kannst du dich gerade mal so in Amerika überhaupt qualifizieren. Ist das bei den Frauen eigentlich genauso? Also sind die da auch so überdurchschnittlich komplett krass unterwegs, ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, Amerika, ne, ist immer, also ich glaube, die haben jetzt gerade die Normen für den Kader in Deutschland krass hochgesetzt. Und ich glaube, die deutschen Kadernormen, die wirklich nicht so viele Mädels in der Gewichtsklasse machen, sind so angesiedelt, dass du irgendwo, ich glaube, im unteren Drittel dich bei einer internationalen Meisterschaft platzieren würdest. Und da ist halt wirklich, also, so krass. Ja, das ist kein Vergleich, ne? Also deutsche Rekorde in fast allen Disziplinen sind ja mehrere Kilos, so 10, 20, 30 Kilos unter dem, was so international gemacht wird. Und Amerika ist ganz weit mit vorne dabei, aber auch die Briten sind ultra krass, gerade bei den Frauen, haben ein super geiles Frauenteam.
Das ist tatsächlich beim Natural Bodybuilding auch so. Ja, und dann wollte ich dich noch eine Sache fragen, und zwar, wie lange trainierst du überhaupt oder wie lange hast du trainiert, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, ich starte jetzt mal im Powerlifting? Also von Tag 1 bis letzten Endes dem Start.
Ja, das geht auch schon ganz schön weit zurück. Also ich habe mit 11 Jahren mit Judo angefangen und das sehr lange gemacht, auch ja, also in einem Bereich, den ich auf jeden Fall schon Leistungssport nennen würde, 4 bis 5 Mal die Woche zum Training gegangen und dann eben auch sehr viel auf Wettkämpfe und so weiter gegangen. Und ja, habe das gemacht, bis ich 18 war und habe zu dem Zeitpunkt, also so mit 12, 13 Jahren, war ich, glaube ich, das erste Mal im Kraftraum. Das war dann von unserer Judo-Halle aus angrenzend und das war, glaube ich, so das unstrukturierteste Kack-Krafttraining, was man machen kann. Also so wirklich so die Anordnung von unserem Trainer, ja, geh mal mit den Jungs mit, und dann haben dich da irgendwelche 15-, 16-jährigen Jungs quasi mit in den Kraftraum genommen und hatten so den Auftrag, dir irgendwas zu zeigen, hatten natürlich überhaupt keinen Bock da drauf und haben dich dann im Endeffekt nur gepiesackt, so ungefähr. Aber ja, also da habe ich schon so ein bisschen Krafttraining gemacht, das war so, ja, ab und an halt einfach mal. Hab dann nach dem Abi, als ich nach Köln gekommen bin, erstmal angefangen, mich so durch die gesamte Cardio-Kurswelt durchzutrainieren und habe halt so klassisch mit Fokus auf irgendwie abnehmen, bloß nicht zu muskulös werden und so weiter trainiert. sehr viel Cardio gemacht, sehr viel so Kraftausdauertraining, eigenes Körpergewicht und so weiter. Habe dann darüber irgendwann CrossFit-Kurse bei uns im Gym gefunden und habe dann das erste Mal angefangen, wirklich mit der Langhantel konsequent zu trainieren. Das war so jetzt vor 7 Jahren wahrscheinlich, so um den Dreh rum.
War auch schon länger, ja.
Genau, ja. Also habe da wirklich dann angefangen, auch so die Grundübungen zu machen und habe dann große Freude erstmal gefunden am olympischen Gewichtheben. Und ich hatte auch einen sehr guten Coach damals im CrossFit-Kurs, der mir das dann separat auch ein bisschen beigebracht hat. So gerade die Basics, dass ich starten konnte, habe dann 2 Jahre Fokus auf olympisches Gewichtheben gelegt, habe mir das dann größtenteils auch selber beigebracht und bin dann entsprechend, weil es auch bei uns keinen Verein gab und so in der Nähe, bin ich da nicht mehr weitergekommen. Und dann dachte ich so, okay, ist jetzt irgendwie kacke, so ich habe Bock auf schwere Gewichte, aber ich komme beim Olympischen halt einfach nicht mehr weiter ohne konkretes Training. Ich habe aber Bock auf Wettkämpfe, ich habe Bock irgendwie schwer was zu heben und bin dann über den Verein in dem Gym, wo ich war, ins Powerlifting gekommen vor 3 Jahren.
Ja, hat mich interessiert, weil auf deinem Instagram-Account sieht man auch ab und zu ein paar Bilder, Videos, Stoßen, Reißen und so weiter und so fort. Und das ist ja, ja, ich sag mal, schon ein bisschen atypisch auch für eine reine Powerlifterin. Daher hat es mich interessiert, ob du da wirklich über irgendwelche andere Sportarten, wie zum Beispiel jetzt das Cross-Powerlifting gekommen bist, oder wie die meisten wahrscheinlich auch irgendwo durch halt eben das hypertrophieorientierte Training letzten Endes auch ins Powerlifting gerutscht bist, ne? Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich finde das auch geil, wenn ein Athlet aus mehreren Sportarten so ein paar gewisse Sachen immer mitnehmen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Übertrag dann für die Sportart, für die man am meisten gibt oder in die man am meisten investiert dann letzten Endes, auch immer was mitnehmen kann aus den anderen Sportarten. Ich denke, gerade so technisch wird dir das einen extremen Vorteil gebracht haben, dass du halt eben 2 Jahre da olympisches Gewichtheben versucht hast. Und ja, also was ich auch ziemlich geil finde, ist zum Beispiel Calisthenics. Wenn man so die Körperspannung eben hat, ne, und die Übungen aus dem Bodybuilding oder aus dem anderen Kraftsportbereich dadurch so unterstützen kann, ist das schon extrem geil, ne? Gerade voll, was so Dips, Pull-Ups und so weiter und so fort angeht, kann einem das, denke ich, schon ziemlich gut helfen, wenn man sich auch mal dahingehend mit beschäftigt und nicht nur einfach immer, ja, alles versucht, über die Volumenschiene etc. so zu reißen, weil ich glaube, das führt auch manchmal, ja, zu Missverständnissen, ne? Weil man dann immer versucht, irgendwie mehr und mehr und mehr und mehr, statt mal einfach auf die Technik zu achten und zu schauen, wo man vielleicht sonst noch besser werden kann, ne? Kannst du uns mal deine Kraftwerte so mitteilen? Vielleicht die aktuellen Trainingskraftwerte und vielleicht die Kraftwerte, die du auf dem letzten Wettkampf hast und vielleicht auch dementsprechend schon die neuen Ziele.
Also ich habe jetzt wirklich sehr lange nicht mehr ausgemaxt. Ich bin tatsächlich, je länger ich diesen Sport schon mache, großer Verfechter davon geworden, mein Pulver sozusagen für diese absoluten Maximallifts nicht im Training zu verballern. Das habe ich am Anfang gemacht und bin damit immer dann schön auf die Schnauze gefallen beim Wettkampf, weil du dann ja halt entsprechend verletzungsanfälliger bist oder halt einfach das nicht mehr hinbekommst in der Art und Weise. Genau, also meine Kraftwerte, boah, das letzte Mal, dass ich in der Kniebeuge ausgemaxt habe, ist, glaube ich, ein Jahr her. Das waren 132,5 Kilo. Bankdrücken habe ich tatsächlich zwischendurch mal gemacht auf einen schweren Single. Da habe ich 75 Kilo gedrückt.
Und auf ein Körpergewicht von 57 Kilo, ne?
Ja, da habe ich so 58 rumgewogen, ja, genau. Und Kreuzheben habe ich 162,5 mit einer normalen Stange, also mit einer Powerlifting-Stange, und 165 mit einer Deadlift-Bar gehoben, auch beide auf das entsprechende Körpergewicht. Genau. Und ja, die Ziele. Also Beuge 140 wird wahrscheinlich für dieses Jahr schwierig, aber ich hoffe doch, dass ich sie nächstes Jahr irgendwo gültig auf den Wettkampf bringe. Ich finde grundsätzlich Trainings-PRs zählen für mich nicht. Das habe ich mir abgewöhnt. Es zählt nur, was auf dem Wettkampf gültig reinbekommen wird. Alles andere ist nett und kann man sich irgendwo natürlich für seine eigene Motivation behalten, aber das würde ich niemals nennen. Ja. Und ja, die 75 genauso gültig auf dem Wettkampf reinzubekommen, wäre ein sehr gutes Ziel. Das ist vor allem jetzt erstmal das Ziel. Auf der Bank mache ich sehr langsam Progress. Und ja, Der deutsche Rekord im Heben liegt bei 167,5. Da habe ich natürlich meine Augen drauf. Da haben natürlich auch andere ihre Augen drauf. Muss man mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass Kreuzheben so, also dass ich da immer sehr gut performen kann im Wettkampf. Deswegen hoffe ich natürlich, den schlagen zu können. 168 müsste ich dafür heben.
Ja, wär schon geil. Wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und dass das Danke. Auch hinhaut. Aber weit bist du eben auch nicht entfernt, ne? Muss man halt auch sagen. Das ist auf jeden Fall schon ein realistisches Ziel und ist nicht irgendwo bei den Haaren herbeigezogen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Jetzt würde mich als nächstes noch interessieren, wo wir eben schon von internationalen Startern gesprochen haben, internationalen Verbänden. Was muss man denn machen als Powerlifterin oder als Powerlifter? Du bist ja jetzt deutsche Vizemeisterin schon, um überhaupt sich für einen deutschen Kader zu qualifizieren? Und wann darf man überhaupt international starten? Dürftest du das jetzt als Vizemeisterin schon machen oder geht das nicht?
Ja, nee, okay. Das geht nicht. Also das ist wirklich relativ streng geregelt. Das ist nicht wie im Bodybuilding, dass man einfach so, jetzt sag ich mal, nur durch die Leistung dann weiterkommt und sich irgendwelche Spots sichert, sondern es läuft wirklich alles über den Kader, so wie in ja vielen anderen Sportarten, die eher so klassischer sind auch. Also du musst grundsätzlich erstmal eine Kadernorm machen, um überhaupt eine Einladung, also um überhaupt die Möglichkeit für eine Einladung in den Kader zu haben. So, die habe ich letztes Jahr zum Beispiel bei der DM auch gemacht und habe auch die Einladung bekommen in den Kader und dann sagst du dieser Einladung halt zu oder ab und dann beginnt das Auswahlverfahren intern beim BVDK und daraufhin erhältst du dann nochmal, also dann wird eine Liste rausgegeben mit den Nominierten für den Kader. Ich war dann zum Beispiel als Ersatzathletin nominiert. Und das heißt, ich wäre nachgerückt, wenn jemand sozusagen dann ausfällt, was auch passiert ist tatsächlich. Ich habe dann aber mich rausgezogen, weil ich beruflich relativ viel Stress hatte, also auch schon vorher.
Ja.
Genau, und dann hast du quasi das feste Team für die nächsten 2 Jahre. Und erst in 2 Jahren werden dann wieder neue Kadernominierungen rausgegeben.
Okay.
Und dieses Team, da ist es dann ebenfalls so, dass die... Also gerade wenn du neu bist im Kader, darfst du zum Beispiel noch nicht zu einer Europameisterschaft oder so gehen oder zu einer Weltmeisterschaft. Du wirst meistens erstmal auf die Western European Championship geschickt. Das ist so, ja, so eine kleinere, also der kleinste internationale Wettkampf in der Nähe. Und das ist dann so der Debütwettkampf. Und die, die wirklich vielversprechend sind und sich gut schlagen, werden dann entsprechend für EM oder WM nominiert. Das sind dann aber entsprechend auch immer nicht so viele. Das sind dann, also ich weiß nicht, Deutschland stellt meistens irgendwie so 3, 4 Athleten oder so für eine EM oder für eine WM.
Weil sie nicht mehr stellen dürfen oder weil sie einfach nicht mehr stellen wollen, weil wenig Potenzial da ist?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass der Verband in Deutschland nicht so groß ist und vielleicht auch gar nicht so viele Mittel hat, also weil das ja auch dann irgendwo auf der Welt meistens ist. Und soweit ich weiß, also ist jetzt echt alles Halbwissen, aber soweit ich weiß, kriegst du da eben auch viel bezuschusst und eben die Reise dorthin und die Betreuung vor Ort und so weiter, das wird halt alles für dich erledigt. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das halt nicht möglich ist für irgendwie 10 Athleten, so einfach, weil dafür der BVDK noch zu klein ist. Und eben aber auch wegen dem Potenzial, wie du sagst. Ne? Also es ist sowieso so, dass Deutschland, also du kannst ja international eine Total-Medaille machen, das gibt es für Deutsche sehr selten und dann kannst du auch für die einzelnen Disziplinen halt Medaillen bekommen und wenn man da so mit einer silbernen Squat und einer silbernen Bronze oder so nach Hause geht, dann ist das für Deutschland schon sehr viel.
Ja, ja, wie gesagt, weil die anderen Länder einfach ultra stark sind.
Ja.
Man muss ja aber auch dazu sagen, dass zum Beispiel Deutschland auf die Einwohner gerechnet zu Amerika halt auch einfach ultra klein ist, ne? Also das muss man halt auch einfach nochmal sagen so. Aber international, was die da abreißen, ist schon richtig hart. Also man muss es einfach sagen, das ist richtig hart, ja.
Ja, also das und ich habe auch schon mal, wobei das ist halt auch so, ich weiß nicht, wie viel man da drauf geben kann, aber man hört halt manchmal von wirklich leistungsstarken Athleten eben auch, dass Deutschland die härtesten Anti-Doping-Bestimmungen hat von der NADA aus. Also dass das tatsächlich nicht in allen Ländern gleich ist.
Ja.
Und dass eben auch gerade Länder, ich glaube Neuseeland oder sowas, und die sind zum Beispiel auch relativ stark im Powerlifting, dass die ganz andere Bestimmungen haben, was das Off-Season-Testing angeht. Also du hast ja bei uns, wenn du im Kader bist, auch ein Off-Season-Testing. Das wird tatsächlich auch echt oft gemacht. Also dass die NADA sich ankündigt und du musst dann, ich glaube, innerhalb von 24 Stunden verfügbar zu Hause sein für das Rundum-Check-up. Und das haben die, da haben die ganz andere Vorschriften, was du in der Offseason zum Beispiel, was die da so finden dürfen oder nicht in anderen Ländern.
Ja. Ja, das ist eigentlich schon traurig, ne? Mhm. Weil, das finde ich auch ein großes Problem im Bodybuilding, weil du hast ja im Endeffekt den gleichen Verband, ne? Also beziehungsweise du willst am gleichen, an der gleichen Meisterschaft teilnehmen, dann sollten die Unterverbände eigentlich auch die gleichen Regeln haben, ne?
Ja.
Und ich glaube, Deutschland ist zum Beispiel beim Natural Bodybuilding auch mit der GmbF über die WADA auch der einzigste Verband, der überhaupt Off-Season getestet wird, so der da angeschlossen ist, ne? Ja, ich sehe das halt auch als ganz großes Problem, prinzipiell, ne?
Ja.
Also, weil, ja, du kannst ja nicht einfach sagen, okay, nee, du wirst jetzt halt mal nicht getestet, so, das wird schon passen. Es ist so, das ist auch als Athlet so ein bisschen unerfüllend, ne, wenn man weiß, okay, man startet vielleicht gegen Athleten, die halt einfach nicht getestet wurden, ne, die eventuell nachgeholfen haben. Prinzipiell ist das ja auch jedem selbst überlassen, ob man halt eben was macht oder halt eben nicht, aber dann sollte man halt nicht natural starten, ne, weil es einfach unfair ist. Es ist einfach unsportlich.
Ja, ja, absolut. Absolut. Also ich finde es auch immer schwierig dann, ich bin ja auch selber Fangirl von allen möglichen amerikanischen Powerlifterinnen oder auch britischen Powerlifterinnen, die einfach unfassbar krass sind. Und ich meine, klar, wenn ich jetzt anfangen würde, mir irgendwie vorzustellen, ja, okay, das könnte ja theoretisch sein, dass sie da irgendwie einen Vorteil haben, so. Da weiß man halt auch selber nie, woran macht man das jetzt irgendwie fest. Also denkt man sich so, nee, okay, eigentlich sollte das Niveau eher wie in Deutschland sein, weil es vielleicht manchmal nicht mit rechten Dingen zugeht. Oder sollten wir halt einfach mal aufhören, so rumzuheulen und aufhören, über andere Leute zu sagen, ja, die sind ja bestimmt irgendwie dann doch heimlich gedopt und denen das gönnen, ne? Und uns vorstellen, nee, das kann der Mensch natural erreichen. Also schwierig.
Also ich versuche mittlerweile immer zu sagen, so, ja, es geht, weil ich kann sowieso nichts dran ändern, ne? Das ist auch so meine Herangehensweise, solange ich gegen die Leute starten muss, sind sie halt natural, auch wenn sie es vielleicht nicht sind, aber ich muss sie halt trotzdem schlagen, wenn ich gewinnen will. Ja, kommt man leider nicht drum rum.
Ja.
Mich würde jetzt auch mal interessieren, wie, also trainierst du alleine erstmal oder bist du im Coaching bei irgendjemand? Und was mich dann auch noch interessieren würde, wie oft man im Powerlifting überhaupt einen Wettkampf machen kann. So, bei uns zum Beispiel ist es ja so, ich versuche die Sportarten immer so ein bisschen so differenziert zu betrachten, aber trotzdem irgendwo einen Kontext herzustellen. Bei uns im Natural Bodybuilding ist es ja irgendwo so, dass du halt, ja, keine Ahnung, es besser wäre, wenn du halt eben mal mindestens 2 Jahre zwischen Wettkämpfen Pause machst, einfach hormonell, kann dich das sonst zu hart einschränken, zurückwerfen und du hast halt eben auch weniger Möglichkeiten, nach so einer Wettkampf-Prep zum Beispiel nochmal Muskulatur aufzubauen. Aber bei euch ist ja auch sehr, sehr viel über neuronale Bewegungseffizienz etc. gesteuert und Bewegungsmuster und so weiter und so fort. Wahrscheinlich könnt ihr schon häufiger starten, oder?
Ja, also grundsätzlich kann man schon häufiger im Powerlifting starten. Ich finde, also da ist auch wieder so dieses Ding, wenn du dir anguckst, wie oft irgendwelche Athleten zum Beispiel in Amerika dann starten, die haben wirklich jedes Jahr irgendwie ihre amerikanische Meisterschaft, bei der sie abreißen, dann haben sie irgendwie halt eine WM oder so, bei der sie abreißen, das geht schon, ne? Ich persönlich mache so die Erfahrung, je länger man dabei ist, desto weniger Sinn macht es häufiger als irgendwie einmal, also wirklich dann auch mit vollem Einsatz sozusagen im Jahr zu starten. Also ich möchte das persönlich für mich so handhaben, dass ich maximal eben einen Qualifikationswettkampf mache, bei dem ich aus dem Training heraus starte und nicht ausmaxe und dann eben einen Wettkampf, auf den ich alles hin konzentriere und bei dem ich dann so zu 100% starte. Einfach, weil auch der Progress ja dann immer langsamer wird, ne? Also wenn du seit 3, seit 4, seit 5 Jahren dabei bist, dann machst du halt, keine Ahnung, in so einem Jahr bist du, also ich bin jetzt zum Beispiel froh, wenn ich 10 oder 20 Kilo auf mein Total nach 1,5 Jahren Training draufpacken kann. Ich weiß genauso, wenn danach nochmal ein Jahr ins Land geht, bin ich froh, wenn ich 5 Kilo auf mein Total draufpacken kann. Und wenn du dann halt alle 4 Monate meinst, bei irgendeinem Wettkampf zu starten, so, das macht halt am Anfang Spaß im ersten Jahr, wo du so Beginner-Gains machst, aber das macht halt einfach mit den Kraftwerten hinterher keinen Spaß mehr. Du kannst es trotzdem, nur du machst dann halt immer die gleichen Werte, so. Oder schlechter.
Ja, das wäre für mich als Sportler, der halt eben auch progress-orientiert irgendwo arbeitet, auch gar keinen Sinn.
Genau, ja.
Also ich will auch, wenn ich das nächste Mal irgendwo starte oder so, dann will ich das auch krass übertreffen halt.
Ja, ne? genau.
Das Ziel, das dann echt übertroffen werden. Ansonsten bin ich selbst persönlich einfach unerfüllt. Jetzt hast du gesagt, dass man auch relativ wenig Progress irgendwo macht, umso länger man trainiert. Mhm. Würde mich jetzt einfach mal interessieren, hast du das Gefühl, dass sich das wirklich so proportional für die Trainingsjahre irgendwie, oder dass das langsamer wird, überall, in allen Lifts? Oder hast du immer noch so vielleicht zeitweise auch eine Verschiebung, indem du halt eben sagst, okay, hier habe ich doch nochmal deutlich mehr Gas geben können als da, ne? Und dafür ist zum Beispiel die Bench eine Zeit lang halt ganz schlecht gelaufen, aber der Deadlift ging weiter oder auch umgekehrt, weil das ist so die Erfahrung, die ich auch im Kraftsport gemacht habe, dass ja phasenweise einfach gewisse Übungen einfach nicht gut laufen, ne? Also
immer.
Du trainierst rum und es passiert einfach nichts und phasenweise laufen dafür halt eben andere Übungen deutlich, deutlich besser. So, hast du das auch gemerkt oder kann man schon eher sagen, dass das alles relativ konstant so nach oben oder nach unten geht?
Ich würde sagen, wenn du so die Makroansicht nimmst, dann ist es auf jeden Fall so, dass die Kurve halt abflacht, ne? Also, dass der Progress schon im Großen und Ganzen über alle Schwankungen der drei Lifts hinweg gesehen immer geringer wird, ja, was ja auch nur logisch ist, weil es ja irgendwo auch in Relation zu dem Körpergewicht, was ich habe, was sich ja dann nicht verändert, einfach immer mehr Gewicht wird, so, und das wird dann immer schwieriger, da noch was drauf zu packen, so von den natürlichen Grenzen her auch, aber ja, also ein Lift läuft immer kacke, das ist auf jeden Fall so. Das ist wirklich, du kannst wirklich, also wir machen uns da teilweise schon immer so einen Spaß draus mit Freundinnen irgendwie, dass wir dann so, ey, es lief jetzt mal eine Woche lang alles drei gut, das kann nicht sein, so. Wir warten einfach ab, was das nächste Woche ist so oder was das nächsten Monat ist und bums, da hast du es wieder, ne? Ja. Und darauf, also habe ich mich auch mittlerweile eingestellt, das ist auch in Ordnung und ich versuche auch so damit umzugehen, dass ich mir sage, okay, immer genau der Lift, der dann scheiße läuft, dem widme ich umso mehr Aufmerksamkeit. Ja, weil er ja auch aus einem gewissen Grund halt scheiße läuft. So, ne? Ja. Aber also ich habe das schon gehabt, dass ich in einzelnen Lifts so Sprünge, unerwartete Sprünge nochmal gemacht habe. Also bei der Bank zum Beispiel hatte ich das, dass ich ganz, ganz lange irgendwie bei einem Gewicht festhing, also wirklich ein Jahr lang sich absolut gar nichts getan hat. Und ich dann mit, ach so, genau zu der Frage auch vorhin, ich mit meinem Coach, also ich bin im Coaching schon, also jetzt seit 2,5 Jahren werde ich auch dann festgecoacht und jetzt eben seit einem halben Jahr von meinem Coach Jochen. Jochen, bester Mann. Shoutout an ihn. Der Diesel Otto auf Instagram. Und ja, genau, also der hat dann wirklich mir, also wir haben uns dann zusammen vorgenommen, dass wir uns diesen Lift jetzt einfach mal vorknöpfen und auch alles Mögliche probieren und so weiter. Und ja, dann hat das auf einmal gefluppt und einen riesen Sprung gemacht und ich hatte irgendwie innerhalb von einem halben Jahr 5 oder 7,5 Kilo Progress, was bei der Bank, bei einer Frau recht viel ist, so.
Ja, ja.
Das war aber das Einzige, wo ich es gemerkt habe. Also tatsächlich Beuge und Heben kann ich ganz klar sagen, ist es konstant langsamer geworden. Da mache ich nur noch Sprünge eben, was Technik oder Mindset oder so angeht, ne? Also, und da sehe ich auch tatsächlich das größte Potenzial drin. Also ich hasse das immer, wenn Leute mir versuchen zu erklären, dass ich unbedingt eine Gewichtsklasse raufgehen muss, um jetzt noch weiter Progress zu machen. Da sind viele Powerlifter große Verfechter davon, dass man bloß nicht zu lean sein sollte und ja bloß nicht irgendwie also man muss sich quasi auch immer weiter konstant zum Gewicht halt hochfressen, die Gewichtsklassen. Und ich bin halt nicht der Meinung, weil ich einfach glaube, dass es so viel gibt, was man mit Psychologie lösen kann. Also alleine die Art und Weise, wie ich an einen Lift rangehe, die Konstanz, mit der ich an einen Lift rangehe, das macht am Wettkampftag 5 Kilo Unterschied für mich, ob ich die schaffe oder nicht. Und eben halt auch mit Technik. Und meine Technik ist noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und deswegen glaube ich, dass ich da noch viele Kilos Spielraum habe, so in allen Lifts.
Ja. Ich denke, es ist auch so, dass du Powerlifter beziehungsweise allgemein auch als Lifter das Phänomen hast, dass du einfach besser wirst, wenn du in einer Gewichtsklasse dauerhaft performst. Ne? Also ich glaube nicht, dass es dir unbedingt immer vom Vorteil ist, dich hochzufressen oder so, sondern dass es halt eben vom Vorteil sein kann, wenn du in einer Gewichtsklasse drin bleibst und immer mit demselben Gewicht halt eben andere Gewichte bewegst, ne? Mhm. Weil im Endeffekt muss es am Wettkampftag ja auch passen, so. Und ich glaube, wenn du dann eine Gewichtsklasse hochgehen müsstest, dann wäre es eben auch so, dass du nochmal längere Zeit mit dem neuen Gewicht brauchen würdest, um halt eben in Relation zum alten Gewicht das Gleiche nochmal wirklich bewegen zu können oder vielleicht sogar noch was Besseres, ne? Also ich denke schon langfristig, dass es Sinn machen kann mit dem, oder dass es Sinn macht, mit dem Körpergewicht hochzugehen, weil die Grundbasis für einen starken Lift ist eben ausreichend Muskulatur, und umso mehr Muskulatur du hast, umso stärker wird auch der Lift am Ende des Tages. Also ich denke, das ist Fakt, so, da kann man auch nicht groß drum rumreden, aber wie gesagt, ich glaube halt eben schon, dass es eben sinnig ist, wenn man gut in einem Lift performen will, vor allem für eine Gewichtsklasse, dass man halt eben die größte Zeit in dem oder mit einem bestimmten Gewicht auch die Gewichte bewegt. So, bin ich 100% davon überzeugt, kann natürlich sein, dass ich da auch nicht der wissendste Ansprechpartner bin im Powerlifting, ne? Dass da andere vielleicht andere Ansichten haben, aber das ist halt auch rein logisch eigentlich. Also finde ich.
Ja, klar, also Muskelzuwachs muss irgendwo da sein, so. Ne? Also ich mache genauso auch meine Hypertrophieblöcke, wo ich dann wirklich ganz gezielt eben darauf trainiere, und ich sehe halt auch den Unterschied. Also das ist ganz witzig so, ich muss ja dann immer eben auf diese 57 Kilo kommen. Das ist auch relativ hart für mich, weil eigentlich so mein Wohlfühltrainingsgewicht so 59, 60 Kilo rum sind. Ich weiß, okay, für einen Bodybuilder ist das nicht hart, aber für mich ist das immer ziemlich hart, da runterzukommen. Mit 57 Kilo bin ich auch sehr lean verhältnismäßig. Und das ist halt, ja, wie sagt man das jetzt am vorsichtigsten? Also man muss auch immer abwägen, ist man halt noch konkurrenzfähig oder nicht? Na, also es ist auch immer so ein bisschen die Abwägung, gehe ich jetzt auch das Risiko ein, dass ich eben nicht so einen krassen Progress mache, sondern den ein bisschen drossel, bin dafür aber in meiner Gewichtsklasse halt viel stärker unterwegs und kann mir da irgendwas abholen, irgendeine Medaille holen oder irgendeinen Rekord holen. Oder mache ich dann diesen Schritt in die nächsthöhere Gewichtsklasse und bin da im Endeffekt erstmal irgendwo im zweiten Drittel oder so unterwegs für die nächsten 2-3 Jahre, bis ich natural als Frau, was ja quasi zwei Erschwernisse sind, um Muskeln aufzubauen, die gleiche Muskelmasse erreicht habe wie jemand, der sich ja in der oberen Gewichtsklasse genauso reinkattet, wie ich das davor gemacht habe. Also wenn ich mich dazu entschließe, in die nächsthöhere Gewichtsklasse zu gehen, was die 63er ist, dann muss ich mich da mit Mädels betteln, die eigentlich 66, 67 Kilo wiegen und halt mit 63 furztrocken entwässert da reingehen. Und das ist halt ein langer Weg. Da weiß ich ganz genau, da werde ich erstmal zwei Jahre zu keinem Wettkampf gehen, bis ich mich da blicken lasse.
Ja, ich kann das verstehen. Aber ich denke, das ist auch gerade als Kraftsportler oder Kraftsportlerin auch immer noch so ein psychologisches Ding, oder? Also ich weiß nicht, inwiefern das bei dir noch mit reinspielt, aber man fühlt sich ja natürlich in einem niedrigeren KFA prinzipiell wohler, ne? Auch so optisch. Und ja, gerade wenn du sagst, so, dann kommt das noch als Punkt mit rein, dass du halt eben auch gerne irgendwo oben mitspielst, ne? Und halt eben auch vielleicht eine Goldmedaille dann mal hinterher auf einem Wettkampf. Ja, da kannst du natürlich, also das sind mehrere Dinge, die dann reinkommen und das Ganze irgendwo so ein bisschen auch wegstoßen. Ne? Also ich fühl das auf jeden Fall, weil mir ist das auch meistens unangenehm, irgendwie in einem hohen Körperfettmilieu sich zu bewegen. Ich weiß, dass es manchmal sein muss, deswegen gehe ich diese Phase, aber es macht mir halt nicht so Spaß. Aber auf jeden Fall, gerade wenn man im Social-Media-Bereich noch irgendwo unterwegs ist und auch viel von sich zeigt, macht das natürlich nicht noch besser. Ja. Also,
auf jeden Fall. Klar, also das spielt auch bei mir auf jeden Fall mit. Ne? Ich glaube, dass das dann eben auch bei Frauen tendenziell mehr nochmal mitspielt als bei Männern, weil eben ja auch bei vielen Leuten diese Fixierung, also bei vielen Frauen diese Fixierung auf die Waage und die Zahl auf der Waage nochmal größer ist. Ja, also bei mir ist es auch immer so dieser mentale Struggle zwischen, auf der einen Seite sehe ich, okay, ich bin jetzt bald 30, ich habe irgendwie mein Leben abseits des Sports, was auf jeden Fall so auch meine Haupteinkommensquelle ist und es auch bleiben wird. Und der Sport ist halt eben, so schade das auch manchmal ist, nur mein Hobby und wird aber auch in diesem Alter, in dem ich bin und so weiter, den Stellenwert nicht mehr einnehmen, dass es so viel mehr als ein Hobby sein wird. Natürlich habe ich Leistungsambitionen so und ich habe auch keinen Bock, die zu untergraben, nur weil es nur mein Hobby ist. So möchte ich ja nicht irgendwie weniger als 100% deswegen geben.
Ja.
Aber es ist halt immer dieses Abwägen. Und dann denke ich mir zum Beispiel auch eben ganz oft, ey, wenn es dir doch sehr viel mehr Spaß macht, eben nicht so massiv zu sein und nicht so, also zum Beispiel nicht diesen Schritt in die nächsthöhere Gewichtsklasse zu machen, dann wirst du irgendwann entscheiden müssen, gehst du so danach, dass du sagst, nein, ich möchte für mein normales Leben irgendwie gut aussehen und gleichzeitig auch stark sein und bleibe in diesem Bereich, oder gehst du da auf diese Leistungsschiene? Und ja, noch muss ich diese Entscheidung nicht treffen, aber ich weiß nicht so ganz, wie sie ausfallen wird, wenn ich sie treffen muss.
Ja, ist schon eine doofe Situation irgendwo, weil du musst natürlich dann auch, weil dann im Nachhinein fragt man sich vielleicht, hätte ich den Schritt nicht früher gehen sollen, ne?
Ja.
Weißt du so, dann hätte ich nicht vorher vielleicht die Zeit investieren sollen und sagen, ja, jetzt meine 3 Jahre Wettkampfpause irgendwo und danach gehe ich dann nochmal auf den Wettkampf hin oder mache ich es jetzt halt direkt. Ja, es ist super schwierig. Ich fühle es auf jeden Fall. Jetzt mal eine andere Sache. Du hast eben gesagt, du hast die Bench extrem priorisiert eine Zeit lang, weil du da extreme Probleme hattest. Ja. Was waren für dich da so Herangehensweisen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, okay, ey, das hat mir mega geholfen, ne? Vielleicht auch, weil das ist ja jetzt nicht nur unbedingt im Powerlifting so, sondern das kann man ja auf den Kraftsport allgemein übertragen. Du hast bestimmt mit verschiedenen Herangehensweisen da gearbeitet, die anderen Leuten vielleicht auch helfen würden, weil ich alleine im Coaching habe bestimmt 7 Leute, die immer unzufrieden mit ihrer Bank sind, und vielleicht ist jetzt hier und da mal ein cooler Tipp dabei, was man probieren kann, auch als ausführender Athlet, jetzt nicht nur als Coach im Sinne von Programming oder ja Übungsauswahl etc. Was hast du machen können, wo du sagst, okay, das hat mir meine Bench so ein bisschen nach vorne gebracht?
Ballern. Also ballern, ballern, ballern. Ohne Scheiß. Das ist wirklich auch das, was ich Frauen dringendst rate, eben weil es auch bei Frauen meistens oder oft ein Problemlift ist. Hypertrophie ballern ohne Ende, also das war tatsächlich auch so ein Gamechanger, aber wir haben halt im Endeffekt so an allen Schrauben gleichzeitig gedreht. Deswegen kann ich dir gar nicht mal sagen, welche speziell es war, und ich glaube auch, es war die Kombination daraus, dass wir an allem gedreht haben. Also es war, weißt du, davor habe ich mal so ein bisschen versucht, ja, okay, wenn wir jetzt wirklich mehr auf Hypertrophie gehen und halt irgendwie mehr, also in den Sets einfach mehr Reps haben oder so, das hat nicht funktioniert. Oder es war, okay, wir nehmen ein paar mehr Accessories rein. Und ja,
die Hypertrophie-Phase wird dann prinzipiell auch immer nur so kurz gemacht, ne?
Ja,
so,
genau.
Hier also in Monat 2 wird sich das dann schon angepasst haben. So, da hat man bestimmt irgendwie 500 Gramm auf die Brust gepackt, so, und dann wird das auch wieder laufen.
Genau.
Leider ist es ja ein bisschen schwieriger, ne?
Ja. Genau, und im Endeffekt haben wir halt wirklich alles einmal gleichzeitig angeschaltet. Das heißt, ich habe nach wie vor, ich benche 4-mal die Woche, also jedes Training.
Okay.
Ich meine, das geht halt als Frau auch einfacher natürlich, weil es ja im Verhältnis zu meinem Körpergewicht eben auch noch nicht so viel Gewicht ist und ich da auch einfach die Ermüdung natürlich ganz anders merke. Ich könnte niemals im Leben 4-mal die Woche heben oder 4-mal die Woche beugen, das würde nicht gehen. Aber genau, also 4-mal die Woche benchen, davon 2-mal auch wirklich Competition Bench, und dann war halt eben einmal davon war Hypertrophie-Geballer, einmal davon habe ich mit etwas schwereren Gewichten hantiert, um sozusagen auch neuronal mich an den Start zu bekommen, damit umzugehen, wie ist das wirklich, wenn du das Gewicht raushebst, das Gewicht, also ein etwas schwereres Gewicht auch schon mit guter Technik zu führen, ne? Also gleichzeitig den Hebel auch zu betätigen und dann halt auch wirklich richtig viele Accessories. Also geguckt, wo liegen meine Schwächen? So, ne, irgendwie, ich bin eher Trizeps-dominant, ich schaff's halt nicht so gut, aus der Brust zu drücken. Das heißt, Brust-Accessories ohne Ende rein, jedes Training, so, ne.
Ja, das ist auch ein interessanter Punkt. Wir hatten jetzt eben drüber gesprochen, dass man vielleicht aus verschiedenen Sportarten immer mal wieder sowas übernehmen kann, ne. Und wenn du das jetzt ansprichst, im Bodybuilding versuchen wir halt dauerhaft irgendwie natürlich Hypertrophie zu erzeugen und haben aber trotzdem bestimmte Übungen immer drin. Wir haben die Bench drin, wir haben vielleicht mal ein Cablefly drin und so weiter und so fort. Aber es geht selten jemand hin und versucht wirklich die Technik anzupassen, sondern es wird immer mehr Volumen irgendwo gemacht, ne? Und das ist jetzt auch hier gerade im Powerlifting halt eben so wichtig, wenn du halt sehr, sehr viel aus dem Trizep drückst, dann kommt weniger aus der Brust und die Brust ist ja bedeutend größer, ne? Also so, die ist bedeutend stärker und dann sollte man vielleicht erstmal schauen, okay, wie kriege ich denn den Lift so hin, dass ich wirklich meine Brust benutze dazu? Und das kann dir jetzt nicht nur im Sinne von Powerlifting helfen, um stärker zu werden, sondern eben auch, um mehr Hypertrophie in der Zielmuskulatur zu erreichen. Ich finde, das ist so eine Sache, die mega, mega vernachlässigt wird. Einfach mal erst auf die Technik zu schauen und zu gucken, wo sind denn tatsächlich Probleme bei dem Lift und warum funktioniert es denn vielleicht nicht, ja?
Absolut,
und ja. Arbeitest du in deinem Powerlifting-Training, beziehungsweise du hast jetzt gesagt, du machst einmal leichter, einmal schwerer, einmal Competition Bench und so weiter und so fort. Arbeitest du in diesen einzelnen Lifts dann auch noch mit einer relativen Auslastung oder gehst du dann immer relativ schon gegen Muskelversagen? Also im Sinne von RPE und RER, genau, zum Beispiel. So.
Ja. Ja, also ich arbeite schon seit Jahren, also sowohl in dem Coaching, was ich davor hatte, als auch jetzt bei Jochen mit RPE. Und musste mir das auch erstmal sehr mühsam angewöhnen, weil ich davor noch so das vom CrossFit und Gewichtheben und so drin hatte, so dieses, du machst halt, bis du nicht mehr kannst. Ja. Und am Anfang waren alle meine RPE 8s eigentlich eine RPE 9,5. Und so, das musste ich mir erstmal angewöhnen, eine ehrliche RPE 8 hinzubekommen. So ganz kriege ich es auch immer noch nicht hin, aber es wird.
Es ist witzig, dass du es jetzt sagst, dass es eine 9,5 war. War das bei allen Lifts so oder speziell jetzt bei der Bench?
Nee, tatsächlich wirklich mehr auch beim Beugen und beim Kreuzheben. Also worin darin zerballere ich mich immer ganz gerne.
Ja,
und was mir also nicht so liegt, dass sich dann so ein bisschen schleifen, das ist so eher das, wie ich funktioniere. Und das schaffe ich jetzt aber wirklich seit Jahren langsam echt zu ändern, hin zu zerballer dich eben nicht in dem, was du gut bist, weil sonst wirst du verletzungsanfällig, sonst kommst du nicht mehr voran, so, sondern lerne dort halt immer ehrlich unterhalb dieser vollen Auslastung zu arbeiten und gleichzeitig aber das, was mir halt nicht so Spaß macht, mich da einfach mal ein bisschen mehr zu zwingen, an diese Leistungsgrenze ranzugehen.
Ich finde es super interessant, dass du das jetzt so sagst, dass du gerade beim Squat und beim Deadlift Probleme hast, dass du dich nicht komplett wegschießt. Ich als Coach so im Bodybuilding-Training, ne, ich habe jetzt halt eben immer die stolzen Jungs, ne, und ich sehe ja auch oftmals nur Daten, die mir ins Sheet reinschreiben und da kommt ab und zu mal ein Trainingsvideo, aber da kannst du ja nicht das ganze Training beurteilen, dass die meisten sich eher bei der Bench immer aus dem Leben schießen, ne? Und da einfach keine RPE 8 akzeptieren, weil sie wollen 9 PR auf der Bench. Wohingegen in Squat meistens irgendwo eine RPE 6 oder so ausgeführt wird, also noch sehr, sehr weit vom Muskelversagen entfernt, aber dann sich eingeredet wird, ja, okay, ich habe vielleicht einen Form-Breakdown, wenn ich jetzt hier noch einen Rep mehr gemacht hätte oder so, aber meistens ist es einfach nur Gemütlichkeit, weil der Lift prinzipiell einfach schwerer ist, ne? Also ein Squat ist einfach viel anstrengender wie eine Bench und das kann man einfach nicht vergleichen, aber es ist witzig, dass du jetzt halt eben sagst, okay, es war bei dir genau andersrum.
Ja, also ich funktioniere da ganz krass nach Belohnung. Ne? Also das ist so dieses, wenn ich in irgendwas gut bin, wenn es klappt, dann bin ich da gewillt, jede Anstrengung in Kauf zu nehmen und wenn es nicht klappt, dann...
Ja, bei mir ähnlich. Also ich mache ab und zu mal so eine Ranking in meiner Instagram-Story, schätze mal die RPE, ne? Und alle schreiben dann immer so 9, 9,5 und ich denke dann halt, es war eine 7 so. Ja, frage ich mich auch immer, ob ich jetzt blöd bin oder ob alle anderen einfach zu wenig hart reingehen. Es ist ja immer so ein kleines Abwägen. Hat dir das Arbeiten mit der RPE dann auch geholfen? Also seitdem du mit deinem Coach zusammenarbeitest und ihr das dann implementiert habt? Weil viele haben dann doch einen Benefit davon getragen, finde ich.
Auf jeden Fall, also massiv. Ja. Das hat mir, wie gesagt, geholfen, so meine ganze Trainingseinstellung einmal zu ändern. Ne? Also das ist ja auch dann eben viel mehr, was dahinter steckt. Ne? Also erstmal durch die RPEs zu erkennen, nach welchem Prinzip funktioniere ich so, ne? Also so, okay, habe ich einfach nur keinen Bock, etwas zu machen, worin ich nicht gut bin? Ist das vielleicht mal was, worüber ich nachdenken sollte und wo ich irgendwie mein Mindset mal anpassen sollte? Das ist dadurch passiert. Aber natürlich auch meine Auslastung insgesamt. Also im Powerlifting gehst du, zumindest wenn du so nach den klassischen Powerlifting-Methoden trainierst und Powerlifting-Plänen, so der allgemeine Konsens ist, dass du eigentlich nie großartig über eine RPE 8 gehst, außer du befindest dich in einem Peaking-Block, sprich irgendwie ein paar Wochen vorm Wettkampf, dann gehst du auch mal an die 9. Die 10 sollte dir eigentlich sozusagen immer nur für den Wettkampf aufbehalten werden. Ne? Das schafft, glaube ich, keiner. Aber eigentlich so solltest du halt keine Ego-Lifts im Training ballern, weil es halt Blödsinn ist. So, du musst nicht, um auf einem Wettkampf deine absolute Maximalkraft zu testen, musst du diese nicht im Training entfalten. So, du musst dich gut darauf vorbereiten und du musst natürlich irgendwo auch diese Auslastung erhöhen. Aber es macht mehr Sinn, immer so um die RP8 rum zu bleiben. Und ich versuche tatsächlich, weil ich da so viel Positives gemerkt habe, also ich habe jetzt auch einmal auf einen Wettkampf gar nicht klassisch gepiekt. Und das war mein bester Wettkampf bisher, wo ich die besten Maximalkraftleistungen gebracht habe, sondern ich habe wirklich konsequent, also jetzt auch nicht in einem Hypertrophie-Block, aber trotzdem in so einer Range mit 3 bis 4, 5 Wiederholungen teilweise in den Lifts weiter trainiert, bin immer um die RPE 7, RPE 8 rumgeblieben und habe einfach an dem Tag Bombe performt und neue PRs aufgestellt. Also gar nichts mit völlig durch die Decke jagen.
Ist krass, ich mache das auch so bei meinen Klienten. Also ich gehe in den Mainlifts, die auch mit einem erhöhten Verletzungsrisiko einhergehen und auch ja irgendwo mental einfach super anstrengend sind. Gerade wenn man mehrere Sätze damit ausführen muss, gehe ich meistens auch nie über RPE 7, RPE 8. Weil wenn man das einfach relativ sieht, hast du halt eben trotzdem eine große Faserrekrutierung immer. Und ja, würde mich jetzt auch mal interessieren, ob du oder ob das anders gehandhabt werden würde oder ob das im Hypertrophie-Block oder auch in so einem Peaking-Block anders gehandhabt wird. Also macht es für dich dabei einen Unterschied, ob du ja mit 3 Reps performst zum Beispiel oder ob du jetzt prinzipiell mit 8 Reps performst, ne, in einem Hypertrophie-Block oder so. Macht das einen Unterschied da, ob du eine RPE 7 oder 8 oder halt gegebenenfalls auch 9 nimmst oder bleibt das eigentlich relativ konstant?
Ja, also so tatsächlich so ganz krass im Detail, ne? So macht es jetzt Sinn, in dem Hypertrophie-Block sozusagen dann eher
auf eine RPE 9 zu gehen. Ist auch immer im Kontext vom Programming zu sehen. So.
Genau, genau. Das wäre dann wirklich eher mein Coach, der da auch so ein richtiger Vollnerd ist und richtig viel Ahnung hat, der da, glaube ich, besser drauf antworten könnte. Aber also grundsätzlich ist es schon so, dass wir natürlich gucken, sozusagen je weniger spezifisch der Lift ist, desto eher gehe ich dann natürlich auch bis ans vollständige Muskelversagen. Ne? Das heißt, gerade dann in einem Hypertrophie-Block ist auch der Fokus darauf, in den Accessories eher Bodybuilding-mäßig zu trainieren und auch wirklich dann, keine Ahnung, sei es jetzt entweder beim Seitheben oder beim Flies machen oder sonst irgendwas, dass man da halt wirklich dann eben auch an diese RPE 9 oder 10 halt rangeht, ne, und da bis zum Muskelversagen trainiert. Aber die Main-Lifts, das zieht sich tatsächlich, egal ob du jetzt im Hypertrophie-Block bist oder wie gesagt dann eben auch bei mir, wie ich das zukünftig im Peaking handhaben will, weil es für mich so gut funktioniert hat, da zieht sich dieses immer so um die RP7, RP8 bleiben eigentlich durch.
Ich glaube, ich könnte mich da auch ziemlich gut mit identifizieren. Also mit diesem dann eher einmal All-In gehen, wie schon vorher immer wieder sich so ein bisschen das Pulver verschießen, weil bei mir war das auch tatsächlich so, immer wenn ich irgendwie eine lange Zeit hart reingegangen bin, kam immer eine Phase danach, die einfach total schlecht lief. Ja. Und das, obwohl das Volumen eigentlich relativ gleich war, ne, nur ich bin halt manchmal mit der Auslastung halt drüber geschossen. Wenn ich das halt eine Zeit lang gemacht habe, 3-4 Wochen, immer eine RPE drüber, vielleicht auch durch Fehleinschätzung, vielleicht auch durch Naivität, wenn man dann gesagt hat, okay, man will es vielleicht nicht so wissen, dass man eigentlich mit der RPE drüber ist und vielleicht irgendwo doch nicht den Progress gemacht hat, den man sich erhofft hat, schießt du dich langfristig einfach raus. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, ich akzeptiere das auch irgendwo, dass vielleicht der Progress gerade nicht so gut war, aber dafür denke ich halt eben langfristig an mein Ziel. Das wird einem grundsätzlich, glaube ich, egal wie, immer besser tun. Also ich glaube, sich selbst zu verarschen in dem Moment hat noch niemandem geholfen und das sollte man auch so ein bisschen beiseite legen in dem Sport, ne? Gerade weil so Lifts mit einem hohen Verletzungsrisiko auch einhergehen und mit so einer hohen Ermüdung sollte man dann vielleicht ab und zu auch einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt nicht so all out. Natürlich wieder nicht für jeden Zuhörer hier, ne? Ihr seid alle in einem unterschiedlichen Stadium, in einem unterschiedlichen Trainingsstadium. Es sollte sich jetzt jeder nicht unbedingt mit der vize-deutschen Meisterin identifizieren. Also für Trainingsanfänger kann es natürlich auch schon mal Sinn machen, einfach ein bisschen härter reinzugehen, weil man auch womöglich gar nicht so abschätzen kann, wie weit ist man denn tatsächlich vor einem Versagen weg, wenn man es nicht schon ein paar Mal probiert hat. Also ja. Könnt ihr als Anreiz nehmen, im Hinterkopf behalten, aber nicht jeder jetzt einfach 1:1 bitte kopieren.
Ja.
Genau. Und dann hatte ich noch eine andere Sache, die ich unbedingt mal noch ansprechen wollte, weil ich eben auch auf deinem Account gesehen habe, du hast extrem viele verschiedene Übungsvariationen drin. Ob das jetzt irgendwie mit einem One-Count-Pause-Deadlift oder so ist, was du da teilweise anwendest. Ich weiß nicht, ob du Spoto-Press zum Beispiel machst bei der Bench, ob du
Pin. Bei der Bench auf jeden Fall alles. Ja. Alles, was du dir vorstellen kannst.
Alles. All. Ja, und da wollte ich dich einfach mal fragen, wann es eventuell sinnig ist, solche ja, Intensitätstechniken, kann man schon sagen, ist es intensiv oder Übungsvariationen, trifft es vielleicht ein bisschen besser, zu implementieren. Und für was man das zum Beispiel macht, also nehmen wir jetzt einfach mal einen Post-Deadlift, der ist für viele halt eben ganz außergewöhnlich, was das Bodybuilding anbelangt. Im Powerlifting ist es ein ganz normales Tool, ne, mit dem viele, viele Leute arbeiten. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass der Übertrag fürs Bodybuilding teilweise sinnvoll sein kann. Beispielsweise mache ich aktuell so Romanian Deadlifts paused, ne? Einfach um die Stabilität irgendwo am untersten Punkt so ein bisschen mehr zu gewährleisten und zu forcieren. Aber warum setzt ihr das jetzt genau ein? Beispielsweise bei einem Deadlift.
Genau, also beim Deadlift, ich muss sagen, also ich bin jetzt auf pausiertes Heben umgestiegen und aber auch conventional. Und ich habe auch für mich selber festgestellt, dass ich, also ich hebe ja Sumo im Wettkampf, bin allerdings im conventional Heben verhältnismäßig auch stark, weil ich halt davor in meiner Krafttraining-Historie immer nur conventional gehoben habe. Und merke, also ich habe davor immer meine ganzen Variationen auch im Sumo gemacht. Und mir bekommt es viel besser, die ganzen Variationen conventional größtenteils zu machen. Und zum Beispiel das pausierte Heben hatten wir jetzt explizit aufgenommen, um wirklich, eben wie du auch sagst, also Stabilität im Rumpf aufrechtzuerhalten. Ich meine, du hast natürlich beim conventional Heben nochmal einen beschisseneren Hebel. Mein Schwachpunkt beim Heben ist auf jeden Fall, ja, im unteren Bauch und im Rücken die Spannung aufrechtzuerhalten, wobei eher tatsächlich der Bauch, was das Problem ist, also dass ich da die Spannung nicht halten kann. Mein Rücken ist sehr stark. Und eben auch diese Aufrichtung und die Brust rauszubekommen. Und dadurch, dass wir da diese Pause mit reinnehmen und eben natürlich auch nochmal mit dem verstärkten Hebel, den du durch das konventionelle Heben hast im Vergleich zum Sumo, wo du ja aufrechter bist, gibt das da einfach, ist das da eine zusätzliche Erschwernis und ist halt, also es verzeiht halt nichts. Es verzeiht mir da, also ich kann da einfach nicht schummeln mit meiner Technik, wie ich das bei Sumo kann. Und das ist halt das auch das Problem. Bei Sumo kann ich das, obwohl ich schon leichte Formeinbrüche habe, noch mit einem relativ hohen Gewicht so aussehen lassen, als ob ich keine großartigen Formeinbrüche hätte. Und auf einmal snappt es dann halt bei nur etwas höherem Gewicht und die Form kracht halt komplett zusammen. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen, da mehr Rumpfstabilität reinzubekommen. Und auch eben mehr Aufrichtung und Lattaktivierung und mal die Brust rauszubekommen beim Heben.
Ja, ich habe auch das Gefühl, jetzt ich kann nur vom ADL sprechen, weil es einfach aus Bodybuilding-Sicht halt auch nicht, also meiner Meinung nach auf jeden Fall, keinen Sinn macht, irgendwie einen Post-Deadlift auszuführen, weil es einfach auch mit einer sehr großen Ermüdung und vor allem auch mit einer sehr großen Last auf die autochthone Rückenmuskulatur geht, also auf den Rückenstrecker prinzipiell. Und wenn der halt eben fatigt ist und du musst irgendwie noch so oft beugen und dies und das und je nachdem, was du halt eben noch anderes an dem Tag halt hast, kann das einfach ja unnötig sein, ne? Irgendwo. Allerdings, wie gesagt, mache ich auch aktuell einen Post-Romanian Deadlift, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass mir die, wenn ich den Deadlift ausgeführt habe, die untere Wirbelsäule, also die Lendenwirbelsäule, ist mir da einfach immer eingerundet. So, also ich habe gemerkt, ich habe die Kraft in den Hams, ich habe die Kraft in dem Glut. So, das ist absolut nicht das Problem. Also die Explosivität in der Konzentrik war vollkommen gegeben, aber es ist einfach dieser Umkehrpunkt gewesen. Auf jeden Fall war das immer so der Punkt. Ich habe mich auch gesteigert, aber irgendwann, also wie gesagt, Hams, Glut, alles gar kein Problem. Brustwirbelsäule konnte ich aber nicht mehr aufrichten. Also die autochthone Rückenmuskulatur wurde einfach zu schwach. Also ja. So nicht die ganze Hinterkette, sondern nur Oberkörper und Bauch. Und seitdem ich die Post mache, habe ich wirklich extreme Fortschritte darin bekommen, einfach wirklich das Brustbein aufrecht halten zu können, so die Latspannung ein bisschen mehr zu forcieren. Ich bewege zwar nicht mehr die gleichen Gewichte wie vorher, also ich bin jetzt um 10er oder so runter, aber es fühlt sich viel kontrollierter nochmal an, weil vorher, das war gefühlt wie so eine Schlangenbewegung, ne? Einfach ja. Einmal Glut vor und Rücken ja. Irgendwie hoch und sieht einfach ganz komisch aus so. Und ja, also dahingehend hat es mir auch was gebracht. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten so ein Problem, so diese Rumpfstabi überhaupt halten zu können. Ja. Und vor allem auch die Latstabilisation halten zu können, weil viele vergessen einfach beim RDL den Latt anzuspannen.
Ja, so. Ja, ist ja beim Kreuzheben auch genau das Gleiche. Also da habe ich auch also echt ja. Viel mit zu strugglen so. Aber also was du auch sagst, ich finde das so, du setzt das ja dann auch ganz gezielt halt ein für etwas. Und ich habe ganz oft genau. Das Gefühl, dass Coaches oder Athleten, die sich keine Gedanken machen, wofür sie eine Variation einsetzen, einfach mal wild irgendeine Variation für irgendwas nehmen. So, ne? Und dann ist das irgendwie so, ja, okay, man hat ja gesehen, alle machen das. Und gerade wenn dann noch sowas irgendwie in ist, dann machen das sowieso alle, ne? Dann irgendwie so mit Ketten und Bändern und von oben und von unten hier. Ja. So. Ja. Ja. Kennst du hier Juji Mufu, wie der heißt, der immer sich so, der so Powerlifting-Blödsinn macht? Oh Gott, muss ich dir zeigen, falls du ihn nicht kennst. Der macht sich immer darüber lustig und wickelt sich dann so komplett mit so Bändern und Ketten und so ein.
Der ist aber auch aus Amerika oder so.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja.
Und macht dann so ein Rückwärtssalto und furzt dann dabei so.
Ja. Da ging es eine Zeit lang mal richtig ab mit ihm.
Ja, genau.
Ja, und kann mich erinnern.
Ja. Das ist halt dann wiederum auch Murks. Ne? Und also ich merke zum Beispiel auch immer, wenn ich eine Variation drin habe, dann, wenn das die richtige ist, es gab es auch schon, dass irgendwie mein Coach halt eine Idee hatte und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Man hat es direkt gemerkt und hat es irgendwie nach 4 Wochen wieder rausgenommen. So, okay, die Variation macht es nur noch schlimmer oder so. Hm. Aber meistens weiß er ja eben schon auch, was er macht. Dann habe ich eine Variation drin, dann gibt das auch erstmal voll den Boost und dann flaut das ja auch langsam wieder ab. Ne? Und dann werde ich ja bestenfalls durch diese Variation auch an einer Stelle besser. Und dadurch, dass da sozusagen der Fehler ausgemerzt wird, tauchen ja dann wieder neue Sachen an anderen Stellen auf, für die ich ja dann wieder irgendwann eine andere Variation brauche, um das zu beheben. Und fluktuiert das dann halt. Ne? Und deswegen, also zurzeit ist pausiertes Conventional Heben super für mich. Ich merke, dass die Wirkung schon so ein bisschen nachlässt. Ne? Mein Rumpf ist viel stärker geworden. Rücken ist nicht mehr so das Problem. Jetzt merke ich zum Beispiel ganz krass, dass mein Oberkörper beim Heben nicht richtig hinterherkommt. Ne? Dass ich einfach nicht genug Kraft habe, die Schulterblätter zusammenzuziehen, aufrecht zu bleiben, dass es mich vorne runterzieht, so, und dass ich auf jeden Fall daran mit irgendwas werde arbeiten müssen. So.
Ja. Ja. Verfolgst du Brosip so ein bisschen?
Ja, doch ein bisschen.
Ja. Also der hatte letztens auch mit Spoto Bench angefangen, ne? Ja. Und auf einmal sehe ich jede nur noch Spoto Benchen. So, und ich denke mir so, Leute.
Also mir hat es damals ganz viel gebracht.
Der Sepp, der weiß halt immer genau, warum er was macht. Ne? Also aus seinem Kontext in dem Programming macht es halt wahrscheinlich Sinn. Also da bin ich vollkommen überzeugt. Aber die meisten Leute fangen dann an, auf einmal Spoto zu benchen. Und ich denke mir so, warum? Hm. Also einfach nur warum? Ne? Da war vorher noch keine gute Bench da. Und dann wird es durch Spoto halt auch nicht besser. Also da muss man vielleicht erstmal so an anderen Eckpfeilern arbeiten. Aber genauso mit der Safety-Bar-Beuge, die er halt immer macht und so weiter und so fort. Also der macht das halt eben schon sinnig, ne? Weil, keine Ahnung, ich hätte auch keinen Bock, irgendwie 180 Kilo auf 10er oder so dreimal die Woche zu beugen, so wenn um die Quad-Aktivierung geht. Ne? Also das kann man machen, aus seinem Kontext macht das Sinn, aber es muss jetzt nicht jeder Safety-Bar beugen, nur weil der Sepp halt Safety-Bar beugt. So, das ist so extrem witzig, finde ich, weil er halt auch so eine extreme Auswirkung halt auf seine Community hat, ne? Und halt schon sehr, sehr breit vertreten ist. Also ich finde das immer sehr, sehr lustig zu beobachten, wenn ich seine YouTube-Videos gucke und dann Instagram so ein paar Stories halt verfolge, wie viele Leute das dann doch relativ zeitnah immer anwenden auch, ne?
Geil, jetzt bencht keiner mehr bis auf die Brust und verkaufen es alle als Spoto-Bench-Press.
Ja, auch Klassiker.
Ja, ja, also tatsächlich, nee, Spoto hat mir krass, zum Beispiel extrem viel gebracht, auch bei meiner Bank. Also, aber da haben auch wieder, also echt viele Variationen geholfen. Spoto hat mir zum Beispiel da super geholfen, halt die Kontrolle einfach über diese Abwärtsbewegung zu bekommen. Ne? Also eine Bank nicht auf die Brust plumpsen zu lassen, sondern eine kontrollierte Abwärtsbewegung überhaupt erstmal als vollwertigen Teil dieser Bewegung zu verstehen. Also, ja, dass schon deine Abwärtsbewegung im Endeffekt ausmacht und eben, ob du immer die gleiche Ablage triffst, ob du sie immer im gleichen Winkel triffst, ob du es halt schaffst, deine Arme schon so zu positionieren und eben die Muskeln entsprechend zu aktivieren, dass du den Lift hinterher schaffst oder nicht. Ne? Also da hat mir das sehr geholfen.
Ja, wie gesagt, in bestimmten Kontext oder in einem Programming gesehen, macht das halt oftmals auch Sinn, wenn man es sinnvoll einsetzen kann. Ne? Ja. Also wie wir schon besprochen haben, das ist schon an sich eine gute Sache, solche Übungsvariationen halt reinzunehmen, wenn man die Schwachstelle irgendwo sieht und das Ganze auch wirklich bestimmen kann. Also bin ich vollkommen d'accord. Jo, ich weiß gar nicht, wie lange wir drin sind, aber ich glaube, eine Stunde plus haben wir schon, oder?
Ja, doch, ich glaube auch.
Ja, dementsprechend würde ich die Folge auch gar nicht zu lange ziehen. Ich würde mich, glaube ich, freuen, dich nochmal begrüßen zu dürfen, vielleicht auch in der Form von einem Roundtable. Ich habe letztens mit dem Maximilian Zinner, mit dem Benchboy und mit dem Sebastian Ehmann, ich weiß nicht, ob den kennst, Dominate Science Passion, nennt
der
sich auf
Instagram. Doch, der Name sagt mir was, ja.
Hatte ich auch so einen kleinen Powerlifting Q&A gemacht. Vielleicht finden wir noch eine weitere Frau und da hätte ich, glaube ich, auch mal Lust, sowas quasi oder mit dem Coach zusammen auch gerne mal zu machen. Falls du Interesse hast, kannst du mir gerne mal Bescheid geben, weil ich finde das Thema extrem geil. Ich mag das eigentlich, darüber zu sprechen, so auch als Bodybuilder, ne? Ja, lernt man cool. immer noch mal was dazu. Und ansonsten, wenn die Leute dich finden wollen, du hast ja auch einen Podcast, ne?
Genau, ja. Ganz stumpf, das Bundesbizepsministerium. Findet ihr über meine Instagram-Seite, da poste ich das regelmäßig, wenn ich eine neue Folge rausbringe. Ich habe auch das in den Highlights und so drin, aber ansonsten auch bei Spotify und iTunes und so weiter.
Oder in den Shownotes, Leute. Also einfach in den Shownotes nachschauen. Ich hau auf jeden Fall hier den Link zum Spotify-Profil rein. Vielleicht hast du auch so einen Teiler-Link, kannst mir gegebenenfalls auch schicken, dann habt ihr direkt alles mit am Start. Und ansonsten Bundesbizepsministerin auf Instagram, hau ich aber auch in die Shownotes. YouTube hast du keins, gell?
Nee, YouTube habe ich keins. Das YouTube passt ist zeitlich nicht am Start.
Nee, irgendwann wird es auch ein bisschen schwierig mit normalem Job noch.
Ja.
Yes. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, dass du heute hier warst. Und
ja, vielen Dank.
Wir hören uns dann gegebenenfalls beim nächsten Mal nochmal.
Super. Danke dir.
Mach's gut.
Jo.